der Mann, der hat dermassen mitgedacht und hat einfach die Situation erfasst. Es könnte sein, dass der Reisende mit dem weißen Stock jetzt das nicht checkt, dass der Zug kürzer ist wie sonst. So Hinweis. Menschen, die mitdenken, das ist Gold wert.
Die SBB begrüßt Sie in Ihrem Podcast und wünscht Ihnen eine angenehme Reise.
Rund 20% der Schweizer Bevölkerung lebt mit einer Behinderung. Sichtbar oder unsichtbar. Und die Leute treffen im Alltag und teilweise auch in der Mobilität auf grössere oder kleinere Hindernisse. Welche Hürden gibt es zu nehmen, wenn man z.B. mit einer Sehbehinderung lebt und im Zug unterwegs ist? Und was macht eigentlich die SBB für Menschen mit Behinderung? Über genau das reden wir im heutigen SBB-Podcast. Mein Name ist Lisa Forster. Und ich freue mich sehr auf unsere zwei heutigen Gäste. Ich möchte euch die gerne vorstellen. Wenn jemand weiss, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben, dann ist das der Roland Gruber. Er arbeitet für die Schweizerische Caritas-Aktion der Blinden. Er ist Mitglied der SÖV, das ist die Begleitgruppe Menschen mit Sehbehinderung im öffentlichen Verkehr. Und der Roland lebt mit einer Sehbehinderung. Hoi, Roland.
Hallo, hoi.
Dann neben dem Roland begrüsse ich Esther Buchmüller. Sie kennt sich mit dem Thema ebenfalls bestens aus. Sie ist Leiterin vom Kompetenzzentrum Barrierefreiheit und Inklusion von der SBB. Hoi Esther.
Sorry Lisa.
Herzlich willkommen, ihr beide, bei uns im Podcast. Roland, ich habe es gesagt, du lebst mit einer Sehbehinderung. Was hast du genau?
Ich habe einen angeborenen grauen Star. Das ist etwas, was es relativ selten gibt, schon, dass man es als Kind schon hat. Das ist erblich. Meine Mutter hat das auch, meine Schwester hat das auch. Und ich habe ein Sehvermögen. Ich sage heute bewusst auch Sehvermögen. Früher habe ich Sehrest gesagt, aber Sehvermögen gefällt mir irgendwie viel besser als Wort. Ich habe ein Sehvermögen von etwa 15%. Das ist doch, da sehe ich doch noch meine Wege vor mir oder ich sehe, dass ein Zug da steht. Manchmal kann ich sogar noch irgendwie eine Anschrift lesen. Aber alles, was dann so ein bisschen feiner ist, das sehe ich nicht mehr gut. Schon gar nicht Mimik und Gestik der Menschen oder einfach so Details. Oder manchmal blendet es mich dann vielleicht schnell. Lichtwechsel sind manchmal ein bisschen das Problem. Ich kann noch relativ gut selber unterwegs sein, habe aber oft auch den weißen Stock bei mir. Gerade auch Orte, wo es viele Leute hat, in Hauptbahnhöfen und in grossen Städten. Da habe ich den weißen Stock bei mir mehr auch als Signalwirkung, dass die anderen Leute einfach sehen, dass mit mir etwas nicht so ganz normal ist, in Anführungszeichen.
Okay, dann sage ich Anführungszeichen. Du sagst, du hast es seit Geburt, das heisst, du weisst auch gar nicht, wie es ist, wenn man ein volles Sehvermögen hat.
Genau. Ich weiss eigentlich, man sagt mir, dass ich sehe unscharf, aber es ist für mich eigentlich so wie eine Hausnummer unscharf gesehen. Also ich habe irgendwie manchmal wie das Gefühl, es müsste wehtun, schärfer zu sehen wie ich. Irgendwie, es ist, ich habe keinen Referenzwert, ich weiss gar nicht, wie das ist und ich habe manchmal das Gefühl, es könnte sogar recklich sein, mehr zu sehen. Also ein bisschen salopp gesagt. Mhm.
Esther, ich habe es eingangs gesagt, du bist eben bei der SBB zuständig für Barrierefreiheit und Inklusion. Der Begriff Barrierefreiheit, wie ist der definiert? Ist der definiert? Wie ist es bei der SBB?
Ja, Barrierefreiheit bedeutet grundsätzlich, dass alle unsere Kundinnen und Kunden, die den öffentlichen Raum autonom benutzen können, auch den ÖV autonom benutzen können. Das heisst, selber einsteigen in Züge, selber am Bahnhof, durch den Bahnhof durchkommen, Kundeninformationen können hören, sehen oder auch das Billett können posten beispielsweise.
Mhm. Wie ist es für dich, Roland? Was bedeutet für dich? Oder wann ist es für dich barrierefrei?
Eigentlich, dass die Informationen für mich zugänglich sind, dass ich einen Fahrplan gut recherchieren kann, natürlich auch in den elektronischen Fahrplanmedien, das kann man so gestalten, dass es nicht möglich wäre, für uns zu bedienen. Aber man kann zum Beispiel eine Webseite oder eine App so aufbauen, dass sie für uns 100% kontrollierbar und bedienbar ist. Und es hat vieles mit dem zu tun. Es hat vieles auch damit zu tun, dass ich die Information am Perron überkomme. Ist es mein richtiger Zug? Es wird jetzt dann so in Zukunft auch modernere Züge geben, wenn wieder Neubeschaffungen anstehen, wo es sogar möglich ist, dass man beim Einstieg auf der Zugplattform noch einen sogenannten Text-to-Speech-Knopf kann drücken kann, wo einem dann wirklich nochmal die letzte Sicherheit gibt, ich bin im richtigen Zug rein. Das sind so die Sachen, die für mich sehr wichtig sind, ja.
Wir kommen nachher gerade noch auf die Hilfsmittel darauf zurück, wo du auch eben aktiv benutzt im Alltag. Ich würde nochmal bei einem anderen Begriff gerne schnell einhaken, und zwar beim Wort Behinderung. Ich habe es anfangs gesagt, es sind 20% der Bevölkerung, die man sagt, leben mit einer Behinderung. Wer definiert denn, was ist eine Behinderung und was nicht? Esther oder ja, Roland?
Musst du denn vielleicht auch sagen, Esther? Für mich ist es manchmal ein bisschen Wortklauberei. Man sagt heute ja manchmal auch Menschen mit Einschränkung. Oder man hat manchmal Angst, das Wort Behinderung zu brauchen. Oder du bist ein Mensch, du bist ein Behinderter, tönt vielleicht nicht so gut. Du bist ein Mensch mit Behinderung oder ein Mensch mit Einschränkung. Wäre vielleicht jetzt die korrekte Ausdrucksweise. Aber für mich ist es nicht so tragisch, wie man es nennt. Aber wer es jetzt genau definiert, das ist wahrscheinlich noch schwierig zu sagen. Da weißt du wahrscheinlich besser wie ich, Esther.
Ja, das Behindertengleichstellungsgesetz hat dort eine Begriffsdefinition drin. Und das heisst grundsätzlich, Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die dauerhafte, voraussichtlich dauerhafte Einschränkung haben. Sei das körperlich, Sinnesbehinderungen oder aber auch psychisch, motorisch, kognitiv. Das ist so relativ breit. Und das schließt aber explizit auch altersmäßige Behinderungen mit ein, weil es meistens natürlich im Alter nachher auch nicht besser wird.
Aber nicht gemeint sind eindeutig so Behinderungen, die vorübergehend jetzt wären, also, oder Einschränkungen, die vorübergehend wären, wie ein gebrochenes Bein oder eine Hüftoperation oder so. Wenn das wieder gut wird, dann gilt es nicht als Behinderung, ja.
Jetzt Roland, mich nimmt es Wunder, wie brauchst du den öffentlichen Verkehr? Du bist jetzt heute, hast eine weite Reise auf dich genommen, du kommst vom Bodensee, gell? Du bist zu uns auf Bern ins Studio gekommen. Die Zugreise, inwiefern ist die anders für dich, als sie jetzt vielleicht für mich ist, wo keine Sehbehinderung hat? Wo liegen da die Schwierigkeiten, die Hürden?
Sound O ist für mich eine gute Planung. Die hat eigentlich in dem Moment angefangen, wo wir den Termin abgemacht haben für heute. Das ist schon viele Wochen her. Da habe ich die Reise einfach gerade über die Website von der SBB zu meinen Reisen hinzugefügt. Und seither ist sie dort und ich kann sie eigentlich immer beobachten. Und es ist für mich eigentlich wichtig zu wissen, wie die Reise ablaufen wird. Ich schaue auch schon im Vornherein, wo muss ich zu Bern dann im Hauptbahnhof, von welchem Gleis auf welches Gleis, gibt es vielleicht noch eine Variante, die besser ist, ins Wankdorf zu fahren, weil ich dann gerade schon vielleicht auf dem Gleis 7 ankomme, wo ich dann gerade ebenerdig rausgehe und nicht nur muss nehmen über einen Stegen und so. Also, da mache ich mir viel mehr Gedanken wie andere Leute, wenn ich mit Menschen ohne Behinderung unterwegs bin, vielleicht mit Arbeitskolleginnen und Kollegen, dann sagen die oft zu mir, wieso weißt du das alles schon, was jetzt gerade passieren wird? Und ich sage dann einfach, ja, ich muss es einfach schon wissen, weil es mir dann viel, viel leichter fällt.
Wahrscheinlich gerade, wenn du an einen Ort gehst, wo du noch nie gewesen bist, dann ist es besonders anspruchsvoll.
Dann ist es besonders anspruchsvoll. Da hätten wir bei der SBB heutzutage auch die Möglichkeit, das war früher ein Pilotprojekt gewesen und ist jetzt ein fixes Projekt, das heisst Assist, da können wir uns auch eine Hilfe geben lassen, also dass jemand kommt, uns etwas zeigen. Das wäre jetzt in meinem Fall vielleicht zum Beispiel sogar so, dass die Person mir das vielleicht nur ein- oder zweimal müsste zeigen und nachher kann ich es selber, in vielen Fällen kann ich es ganz selber herausfinden. Und was ich noch ganz oft mache, ist, wenn ich mal ein bisschen fahrige Zeit habe oder mir ein bisschen fahrige Zeit kann nehmen, dann schaue ich mich manchmal an einem Bahnhof um, wie der so ist. Dann gehe ich einfach dort ein bisschen rumlaufen. Dann werde ich übrigens, wenn ich den Stock habe, auch oft angesprochen, ob ich Hilfe brauche, weil dann sieht es so ein bisschen aus, wie wenn ich etwas suchen würde. Dabei tue ich den Bahnhof einfach erkunden. Und ich war schon x-mal froh, dass ich einen Bahnhof schon mal vorher erkundet hatte. Und nachher dann, wenn es darauf abgekommen ist und der Umstieg pressiert hat, schon gewusst habe, wodurch.
Du hast auch Hilfsmittel, gell? Das Handy ist für dich das A und das O. Das ist ein ganz wichtiger Begleiter für dich. Es gibt die App.
Jetzt redet sie schon drin, die App. So ist die, genau. Also, wir haben mal erstens SBB Mobile, der Fahrplan, der ist eigentlich auch zugänglich für uns. Da können wir Fahrpläne recherchieren oder natürlich auch im Internet. Und dann haben wir aber noch die SBB Inclusive App, die sehr, sehr wertvoll ist für uns.
da könnte ich jetzt, und das probiere ich jetzt einmal mit dem, das hat jetzt noch ein bisschen Lärm gemacht, oder, mit dem Voice-Over probiere ich das einmal. Voice-Over ist das Programm, wo wir, der sogenannte Screenreader, wo wir auf dem iPhone, es geht aber übrigens mit anderen Telefonen, mit anderen Smartphones ist es auch möglich, tun ich die starten zum Beispiel, indem ich sie doppelt tippe. Jetzt ist die aufgegangen. Und jetzt kann ich zum Beispiel fingieren vom Bahnhof Bern-Wankdorf den Perron-Anzeiger vom Perron Gleis 2 und 3 jetzt zum Beispiel, tun ich es doppelt tippe.
Gleise, Überschrift.
Und jetzt kann ich das hier durchwischen. Bahnhof Bern-Wankdorf,
Gleis 2 und 3, Überschrift.
Gleis 2. Also die App,
die... Keine zeitplanmäßige Abfahrt in den nächsten 10 Minuten. Element 1 von 2.
Das heitert mir jetzt.
Gleis 2, Sektoren BSD.
Wir hören es jetzt gerade.
Zug S2, Abfahrt um 13.46 Uhr, via Ostermundingen, Gümligen, Nord SED, Kummerfingen, nach Langnau E, auf Gleis 2, Sektoren BSD.
Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen schnell. Wir können es jetzt noch ein bisschen langsamer machen.
Also darf ich noch zusammenfassen? Die App, die redet dir vor, oder liest dir in dem Sinn vor, was sonst Leute können lesen können. Also Gleis 2, genau. Abfahrt XY, dort und dort.
Ganz genau.
Und es ist dermaßen schnell, du verstehst das. Wir verstehen das jetzt kaum.
Ja, das ist einfach die Übung, die das ausmacht, dass man es dann versteht. Und es ist genau so, ich habe auf dem Perron eigentlich die beiden Züge, oder im Bahnhof Bern sind es zum Beispiel manchmal auch 3 oder 4 Züge, die auf dem gleichen Perron können abfahren, Sektoren A bis B und C bis D und so weiter. Das kann ich mir dann alles vorlesen lassen. Das ist alles in Echtzeit, inklusive Verspätungen und so weiter. Was ich aber auch machen kann, und das ist auch ganz eine coole Sache, ist, ich kann in einen Zug einsteigen und der Zug ist ausgerüstet heutzutage mit Beacons, sowohl im Fernverkehr als auch im Regionalverkehr bei der SBB. Dann wird der Zug erkannt, also sagt mir dann relativ schnell, komme ich eine Push-Nachricht über, in welchem Zug das ich bin. Sie befinden sich im Interregio sowieso nach Zürich Hauptbahnhof oder irgend so, wird mir dann gerade angesagt. Und das gibt mir natürlich auch eine Sicherheit. Jetzt ist es aber einfach nur so, man könnte ja jetzt noch denken, ja gut, jetzt habe ich das alles im Hosensack, das ist natürlich super, oder? Aber das ist super. Und das, also ich würde es wirklich nicht mehr hergeben. Aber es ist auch so, dass ich trotzdem auf die Informationen am Perron über Lautsprecher angewiesen bin und auf die Informationen im Zug durch Lautsprecher durchsagen. Es ist essentiell. Das ist ein super digitaler Weg für die Leute, die digital unterwegs sind. Es gibt aber auch noch viele Blinde und Sehbehinderte, wo die Technologien noch nicht so interessant. Oder man muss sich auch noch vorstellen, wenn man vielleicht als blinde Person auf einen Zug ein bisschen stresst, man hat einen Stock dabei, vielleicht hat man sogar noch einen Führhund dabei und allenfalls noch ein bisschen Gepäck, dann ist es manchmal dann schwierig, noch ein Smartphone zu handeln. Und darum werden wir weiterhin immer auch noch auf Lautsprecher durchsagen oder sind die Lautsprecherdurchsagen für uns sogar prioritär zu gewichten.
Heute ist gut, wir haben die digitalen Hilfsmittel. Du bist Mitte 50, du bist eigentlich schon immer auf die Hilfsmittel angewiesen. Jetzt, wenn wir vielleicht sagen wir 20, 30 Jahre zurückschauen, wie bist denn du damals gereist, ohne Handy?
Wahrscheinlich mehr mit Fragen, was ja eigentlich auch schön ist, wenn man die Leute fragen kann. Einfach mit mühsam oder vielleicht noch ein Feldstecherli habe ich auch noch oft, so ein Fernröhrli, das habe ich heute immer noch dabei, dass ich den Perron-Anzeiger noch könnte lesen, wenn es darauf abkommt und ich vielleicht habe ich mal keinen Akku oder so. Also so ein kleines Fernröhrli, das gehört immer noch in meinen Rucksack, aber ich brauche es heutzutage fast nie mehr, weil ich die elektronischen Medien habe.
Der Akku darf einfach nicht
ganz genau, gehen, das ist dann natürlich ein kleines Problem. Was übrigens noch ganz cool ist, man kann sich in dieser Inclusive-App auch Durchsagen vorlesen lassen, die erfolgt sind an einem bestimmten Perron oder auch im ganzen Bahnhof. Das ist im Ereignisfall natürlich auch besonders wichtig, also wenn sie irgendeine Panne gibt, nehmen. Und ich mache es noch hin und wieder, vielleicht im Lärm verpasse ich irgendeine Durchsage und denke, was haben sie jetzt gesagt? Jetzt habe ich es verpasst. Und dann kann ich das quasi wie nochmal nachstellen, fingieren und kann es mir vorlesen lassen auf dem iPhone. Das ist für mich als sehbehinderter Mensch sehr wichtig. Und für hörbehinderte oder gehörlose Menschen ist es natürlich noch viel, viel wichtiger, weil sie gar keine Chance haben, die Ansage am Perron zu hören. Und sie könnten die Ansage einfach lesen in der Inclusive-App.
Also verschiedene Bedürfnisse, wir kommen auf das später noch zu sprechen. Ich würde noch mal gerne ein bisschen bei der Historie, wenn man so will, bleiben. Esther, aus deiner Sicht, du kennst die ganze Geschichte, du hast es vorher schon angesprochen, das Behindertengleichstellungsgesetz. Was ist in den letzten 30 Jahren passiert? Oder sollen wir zurückgehen an 1. Januar 2004? Ja, da bin ich noch nicht in der SBB gewesen. Es ist aber sehr viel umgebaut worden in den letzten 20 Jahren. Wir haben das Ziel, im Behindertengleichstellungsgesetz hat es 20 Jahre für Bahnhöfe und fürs Rollmaterial, also als Übergangsfrist. Die Frist, die haben wir nicht können erfüllen, also nicht alle unsere Bahnhöfe sind bis zu dem Zeitpunkt umgebaut, dass sie eben stufenfrei und in dem Sinne eben auch hindernisfrei benutzbar sind.
Das ist, wenn ich schnell den einhaken, das ist eben ab 1. Januar 2004 hat das in dem Sinn, ist das in Kraft getreten, das Gesetz. Und bis Ende 23 hätte das alles umgesetzt werden.
Genau, genau, das ist die Übergangsphase. Mhm. Und ja, die Übergangsfrist, dort ist nicht nichts passiert. Dort sind eben Normen ausgeschafft worden, auch Vorgaben gemacht worden, wie die Bahnhöfe müssen umgebaut werden. Sind es nur Nebeneingänge, die nicht gemacht werden müssen, oder sind es Nebeneingänge, die auch gemacht werden müssen? Und heute tun wir eigentlich Haupt- und Nebeneingänge jeweils stufenfrei ausgestalten. Also wenn wir den Bahnhof anlangen, dann tun wir den komplett barrierefrei umbauen.
Das Gesetz verlangt aber noch mehr als nur die baulichen Massnahmen, oder?
Also es sind einerseits die baulichen Massnahmen für eben Bahnhöfe und Rollmaterial, da haben wir 20 Jahre gehabt. Für Kundeninformation und Billettausgabesystem war die Frist auf 10 Jahre angesetzt gewesen. Auch diese Frist haben wir nicht komplett erreicht, aber es gibt wie einen Plan. Wir kennen die Lücken und wir wissen, was wir noch machen und wo wir noch daran arbeiten müssen. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, wir haben seit dem 15, glaube ich, die Facharbeitsgruppen, wo wir auch mit Inclusion Handicap, mit den Fachverbänden. Und dort sitzen wir in verschiedenen Themen zusammen und versuchen gemeinsam Lösungen zu finden, dass wir eben auch gute Lösungen haben und nicht nur Lösungen, die die Normen erfüllen, sondern die auch benutzbar sind und gut benutzbar. Und ich finde, SBB Inclusive ist ein schönes Beispiel dafür, wo wir wirklich von Anfang an Personen mit Sehbehinderungen dabei hatten. Das ist zum Beispiel eine Person, die blind war, die das für uns getestet hat beim Pendeln. Super Inputs geliefert hat, eben gerade aus dem Alltag, wo sehr gut funktioniert, wo man gerade wieder hat können in Entwicklungsprozesse einflüssen lassen.
Also du, dein Team, ihr seid angewiesen darauf, eben auf den engen Austausch, auf die Inputs von diesen vielen Fachgruppen und so, weil ich glaube, ich darf sagen, ja, du lebst selber nicht mit einer Behinderung. Jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt, wie kannst denn du überhaupt auf die Bedürfnisse eingehen? Wie kannst du dich in die Leute hineinversetzen?
Ja, das ist so. Ich habe selber keine Behinderung und bin zu dem Thema gekommen, indem ich mich mit Personen mit Behinderungen auseinandergesetzt habe. Wir haben uns unterhalten, was Bedürfnisse sind. Und ich glaube, das ist der eine Weg. Einerseits kennen, was sind die Vorgaben, die Normen, aber andererseits auch mit selbst betroffenen Personen reden, schauen, was sind die Bedürfnisse, wie können die abgedeckt werden, wo können sie vielleicht auch nicht abgedeckt werden. Also es braucht auch gewisse Kompromisse, wo man zusammen die besten Lösungen finden muss, wo vielleicht nicht für die einzelne Gruppe die beste Lösung ist, aber für alle Reisenden oder für alle Reisenden mit Behinderungen.
Und darum ist es auch gerade so wichtig, dass wir reden miteinander. Ich kenne bei der SBB unterdessen ganz viele Menschen, die eben genau die Empathie haben, wie sie Esther hat, um unsere Bedürfnisse abzuholen, um uns zu fragen, was wir brauchen. Und meine Aufgabe ist es dann wieder, um meine Bedürfnisse klar zu formulieren und zu sagen, was ich brauche oder was vielleicht auch andere Menschen brauchen oder Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, brauchen. Und gleichzeitig aber natürlich auch wieder ein bisschen Brille von der SBB anzulegen und vielleicht auch durch die betriebliche Brille durchzuschauen, um mir zu überlegen, wie ist es denn überhaupt lösbar? Was können wir fordern und wo müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen nachgehen und sagen, ja, ist schwierig zum Umsetzen.
Jetzt, man redet oft so ein bisschen von eben sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen. Roland, bei dir ist es so, wenn du mit dem Blindenstock durch den Bahnhof läufst, ja, dann sehe ich das sofort, was da los ist. Du bist aber nicht immer mit dem Blindenstock unterwegs, dann sehe ich es nicht. Esther, was versteht man denn unter unsichtbaren Behinderungen?
Ja, unsichtbare Behinderungen, da gelten ganz viele verschiedene Arten von Behinderungen dazu. Das ist zum Beispiel das Autismus-Spektrum, andere Neurodivergenzen. Es kann aber auch Demenz sein, es kann eine Hörbehinderung sein oder eben auch eine Sehbehinderung, die ich nicht anzeige mit einem Stock. unsichtbare Behinderungen, die sind vielleicht jetzt auch lange nicht so sehr im Fokus gewesen bei uns. Auch Normen, die sehr stark auf die sichtbaren Behinderungen, Gehbehinderungen, Sehbehinderungen, Hörbehinderungen abzielen, haben dort Vorgaben. Und das Thema kommt immer mehr. Und wir haben das Thema auch aufgegriffen letztes Jahr, indem wir einen Pilotversuch gemacht haben. Wir haben das sogenannte Sunflower Lanyard eingeführt in der Schweiz. Das ist so ein Schlüsselbändel mit einem Sonnenblumenmotiv. Der ist grün und hat Sonnenblumen drauf. Und die Idee ist, dass ich als Person mit einer unsichtbaren Behinderung kann anzeigen, dass ich eine Behinderung habe. Einerseits für die Mitreisenden, andererseits aber auch für das Personal. Also, dass ich als Personal dann auch entsprechend darauf reagieren kann.
Das ist ein internationales Symbol. Das kommt aus England ursprünglich.
Genau, ursprünglich kommt das aus dem Flugverkehr in England. Ich glaube, 2016 ist das dort eingeführt worden. Hat eine riesige Verbreitung gefunden, vor allem England, Skandinavien, internationale Flughäfen. Und wir haben es jetzt als erstes grosses nationales Transportunternehmen in die Schweiz gebracht. Und mittlerweile sind die in allen Reisezentren von der SBB in der Schweiz verfügbar. Und zwar gratis, ohne Nachweis von einer Behinderung. Und ich muss es auch nicht tragen, es ist völlig freiwillig. Wenn ich das möchte anzeigen, dann kann ich das.
Roland, hast du so einen Bändel?
Ja, seit ein paar Minuten. Das hat mir vorher eins gegeben, genau. Und ich würde mich eigentlich grundsätzlich schon nicht scheuchen, das zu tragen. Ich denke einfach, bei uns Sehbehinderten ist halt so, dass der weiße Stock wirklich das Zeichen ist, das etabliert ist. Und ich denke mir, wenn ich den weißen Stock zum Beispiel aufs Tischli lege im Zug, dann weiss die Mitarbeiterin oder die Mitarbeiter von der SBB noch viel genauer, was mit mir los ist. Darum ist für mich eigentlich der weiße Stock das primäre Erkennungsmittel. Aber ich habe jetzt mal eins mitgenommen.
Leih es mal an und schau, ob die Leute vielleicht anders reagieren auf dich.
Ja, das wäre ja noch spannend. Was ich auf jeden Fall merke, ist, ob ich den Stock habe oder nicht habe. Das sind ganz grosse Unterschiede. Ich möchte ein Beispiel dafür erzählen. Ich hatte den Stock sichtbar am Zürich Hauptbahnhof und die S-Bahn ist eingefahren. Sie war kürzer als sonst. Ich hätte es schon gemerkt. Ich bin ziemlich ein ÖV-Freak und ich bin mir bewusst gewesen, dass das möglich ist. Aber es ist sofort ein Reisender, ein Herr, hat mir von weitem zugerufen, die S-Bahn ist denn heute kürzer, sie müssen vorne laufen, also sie müssen hinten laufen. Und das hätte er niemals gemacht, wenn ich den Stock nicht hatte. Und das ist ein Beispiel von einer Der Mann, der hat dermassen mitgedacht und hat einfach die Situation erfasst. Es könnte sein, dass der Reisende mit dem weißen Stock jetzt das nicht checkt, dass der Zug kürzer ist wie sonst. So Sachen, so Hinweise. Menschen, die mitdenken, das ist Gold wert.
Das ist ein guter Punkt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zum Teil auch ein bisschen unsicher, wenn ich Leute jetzt ja mit einer offensichtlichen Behinderung sehe, soll ich hingehen, soll ich fragen oder nicht? Was ist dir da am liebsten?
Viele von uns Blinden und Sehbehinderten sagen, lieber einmal zu viel fragen, ob jemand Hilfe braucht oder nicht. Gerade eben, wenn ich etwas nehme, umsuche oder noch ins Handy hineinschaue und dann nehme ich es ja ziemlich näher an, wenn ich so da, und dann kann es also sein, dass jemand kommt und das ist mir jetzt gerade letzte zweimal hintereinander in Zürich Hauptbahnhof, innerhalb von Minuten ist mir das passiert, dass Leute gekommen sind, fragen, ob ich froh wäre um Hilfe. Und dann tue ich mich natürlich, wenn ich dann wirklich keine brauche, dann tue ich mich also sehr freundlich bedanken, wirklich sehr herzlich bedanken und hoffe, dass die Menschen dann das nächste Mal eben wieder fragen. Weil man muss sich vorstellen, vielleicht bin selbst ich das nächste Mal in einer ganz anderen Situation und bin dankbar um die Hilfe. Und was mir blinde Leute noch viel sagen, es ist für blinde Leute schwierig, um das Umfeld abzuchecken. Das heisst, eine blinde Person sieht ja nicht, wer ist jetzt neben mir. Ist das vielleicht eine Person, die einen Kopfhörer auf hat? Die kann ich gar nicht fragen, die kann ich gar nicht ansprechen. Ist es eine Person, die vielleicht einen kompetenten Eindruck macht oder nicht so? Also die blinde Person hat gar keine Chance eigentlich, ohne weiteres auf die Leute zuzugehen. Und sonst muss ich einfach fragen, hallo, kann mir jemand helfen? Und das ist natürlich auch nicht sehr angenehm. Und darum ist das Hilfeangebot ist nie falsch, würde ich sagen. Aber dann würde ich allen, die jetzt hier zuschauen und zulassen, sagen, wenn dann jemand sagt, nein, vielen Dank, ich kann es selber, dann sind nicht traurig, sondern freut euch, dass er es oder sie es selber kann.
Und trotzdem das nächste Mal wieder fragen.
Ganz genau.
Immer wieder neu anlaufen.
Das wäre cool.
Das nehme ich mit, das nehmen wir alle mit. Ich würde noch gerne bei dem Spannungsfeld bleiben, eben von verschiedenen Behinderungen. Roland, deine Frau sitzt im Rollstuhl und ist sehbehindert gleichzeitig. Das sind ganz andere Herausforderungen. Dann eben, sagen wir, jemand mit im Autismus-Spektrum sind nochmal ganz andere Ausgangslagen. Wie bringt man das unter einen Hut? Du hast gesagt, Esther, es ist schwierig, aber wie schaffen wir das so gut wie möglich?
Ja, ich glaube, zusammen reden ist immer relevant und wichtig, dass man einander eben sieht, dass man die Bedürfnisse sieht und jetzt, wenn der Roland in der Facharbeitsgruppe ist, auch die Themen zurücknimmt in seine Interessensgruppe und dort im Sehbehindertenwesen selber auch diskutiert, was ist die beste Lösung. Es gibt dort auch ganz verschiedene Ansprüche und Bedürfnisse. Jemand, der vollblind ist, hat ein ganz anderes Bedürfnis als jemand, der noch Sehvermögen hat. Und ich glaube, zusammen reden und zusammen gute Lösungen finden, das ist sehr wichtig. Und dann eben, ich habe es vorher angetönt, es gibt Normen. Und in diesen Normen bewegen wir uns und dort müssen wir das Beste daraus herausholen und gute Lösungen, die verheben.
Wie siehst du das, Roland?
Ja, also ich staune auf jeden Fall, wie es möglich ist, dass meine Frau und ich, also sie ist fast blind und im Rollstuhl, und ich staune eigentlich immer wieder, wie es möglich ist, dass wir unterwegs sind zusammen, auch ich mit meiner Seheinschränkung. Und ja, wir getrauen uns einfach, aber wir kommen auch viel Hilfe über, auch spontan Hilfe über. Also da gibt es ganz unterschiedliche Leute. Also es gibt von sehr zuvorkommenden Leuten, wo uns sofort Hilfe anbieten, wenn sie sehen, dass wir da vielleicht ein bisschen irgendwie noch einen Koffer noch dabei haben und mit dem Rollstuhl und ich muss schauen, wo durch und so weiter. Es gibt aber natürlich manchmal auch Leute, die uns einfach die Türen gerade vor der Nase zutätschen lassen und einfach nicht sensibel sind drauf. Es ist also sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, wir haben einfach gelernt, meine Frau und ich, wir müssen uns getrauen, wir müssen es machen und es kommt dann schon irgendwie im rechten Moment irgendein Engel daher, der uns hilft.
Im HB der grosse Schutzengel.
Zum Beispiel.
Wir haben es vorher schon angetönt, du hast von der SBB Inclusive App geredet, SBB Assist ist auch schon gefallen. Was gibt es sonst, Esther, da noch für Initiativen, die die SBB lanciert, die von der ganzen Branche her rauskommt?
Das Contact Center Handicap, das ist ein Telefonservice, den ich anrufen kann und meine Reise zum Beispiel reservieren, wenn ich eben Hilfe brauche. Ich kann dort auch eine Reiseberatung haben und das macht das schweizweit für die gesamte Branche. Also die Kolleginnen und Kollegen in Brieg, die nehmen das Telefon entgegen und disponieren dann entsprechende Hilfestellungen. Für das braucht es, oder das ist ein Single Point of Contact für den Kunden. Er muss nicht von jedem Transportunternehmen eine Telefonnummer haben, sondern es geht so eigentlich sehr komfortabel. Man kann Hilfestellungen auch online reservieren mit einem SwissPass-Login. Dann braucht man gar keinen telefonischen Kontakt, zum Beispiel, wenn ich vielleicht mich auch nicht so gut sprachlich ausdrücken kann. Oder wenn ich nichts höre, dann ist dieser Kanal auch möglich. SBB Inclusive eben wird immer erweitert. Also wir haben jetzt dort verschiedene Behinderungsgruppen integriert. Wir haben die Durchsagen, die verschriftlicht sind. Wir haben Kundeninformationen am Bahnhof und im Zug, wo man prüfen kann. Und wir haben auch Lift, wo ich abonnieren kann. Und wir haben auch einen Notrufknopf, wo ich im Zug, wenn ich mich nicht unterhalten kann, z.B. wegen einer Hörbehinderung mit der Polizei über den Notrufknopf, dann kann ich auf meinem Handy klicken und kann dann über einen Dolmetschdienst so Hilfe schriftlich anfordern. Sonst, wir sind natürlich dran mit den ganzen Umbauten. Das geht weiter. Es sind noch etwa 250, vor allem auch kleinere Bahnhöfe, die wir weiterhin umbauen. Wir beschaffen neues Rollmaterial und schauen dort eben gerade auch wieder in den Facharbeitsgruppen mit den verschiedenen Interessensvertretungen zusammen, dass wir dort all die Bedürfnisse können entsprechend berücksichtigen und ein gutes Fahrzeug auf die Schiene stellen. Und auch intern. Also ich bin am Leuteschulen sensibilisieren. Wir haben eine Lernreise gemacht, wo man kann als Mitarbeitende selbstständig durchmachen und etwas über Reisen mit Behinderungen lernt.
Man kann einen Podcast machen zum Thema.
Genau. Und zum Thema Lift habe ich Lift abonnieren, wollte ich noch sagen. Das bedeutet also, dass ich eigentlich für jeden SBW-Lift herausfinden kann, ob er in Funktion ist oder nicht. Und das ist matchentscheidend, wenn man mit Rollstuhl unterwegs ist. Und dann würde ich dazu auch noch sagen,
cool ist auch in der Schweiz, gerade speziell auch in der Schweiz, dass wir nicht nur Lifte haben, sondern auch sehr viele Rampen an den Bahnhöfen, wo ich, also wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, nicht auf ein technisches Hilfsmittel angewiesen bin, das könnte kaputt sein, sondern kann die Rampe benutzen. Und was auch noch zu sagen ist, was Esther erwähnt hat, eben die Hilfestellungen, die man sich auch kann, für Umstieg zum Beispiel mit Rollstuhl kann bestellen beim Callcenter in Brieg. Natürlich muss man seine Reise besser planen und man kann nicht ganz spontan reisen. Man muss es voranmelden, aber in vielen Fällen ist es eine Stunde, gell Esther? Das ist, glaube ich, korrekt, ja. Also eine Stunde Voranmeldezeit für einen Umstieg mit Rollstuhl oder allenfalls vielleicht, wenn es ein Randgebiet ist, eventuell 2 Stunden. Aber da, also da sind wir auf europäischem Niveau, auf Top-Niveau in der Schweiz, das darf man sagen.
Jetzt, du bist ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht nicht mehr ganz neutral, weil du sagst von dir selber, du bist schon ein ÖV-Freak. Wie motivierst du andere Leute, die eine Behinderung haben, um doch jetzt einmal mit dem ÖV unterwegs zu sein?
So wie ich es vorher gesagt habe, es geht. Du musst es nur einfach wagen, du musst es machen und es wird auf jeden Fall funktionieren. Es geht. Und was auch, was ich schon wirklich erlebt habe bei Menschen mit ganz verschiedenen Behinderungen, man muss sich es einfach einmal zutrauen. Und je mehr Erfolgserlebnisse das man dann hat, desto mehr Selbstvertrauen gibt dann das auch. Und also, wenn man das 10-mal erlebt hat, dass es funktioniert, dann weiß man, dass es funktioniert und getraut sich dann.
Ja, wir steuern langsam richtig Schluss zu. Roland, mich nimmt es Wunder. Was wünschst du dir von den Mitmenschen in puncto Reisen, in puncto Rücksichtnahme?
Da gibt es eigentlich 2 Sachen, wo zentral sind, jetzt vielleicht einmal aus Sehbehinderten- oder Blindensicht gesagt. Das sind die sogenannten taktil-visuellen Leitlinien. Im Volksmund sagt man manchmal blinde Leitlinien. Die gibt es ja schon an vielen Orten im öffentlichen Raum und eigentlich auch mittlerweile, glaube ich, fast an jedem Bahnhof. Das sind die weissen Linien mit so 6 Rillen, wo wir unseren Stock reinheben und dann nachlaufen. Und das kommt leider halt immer noch vor, dass die nicht freigehalten werden. Dass zum Beispiel ein Koffer draufsteht, dann kommt eine blinde Person vielleicht relativ schnell mit dem weissen Stock und rennt in den Koffer rein, fällt im schlimmsten Fall sogar drüber rein. Und ein Phänomen, das mir auch sehr auffällt in letzter Zeit, wo ich das Gefühl habe, es nimmt zu, ist, dass Menschen auf der Leitlinie stehen bleiben und zum Beispiel ins Handy hineinschauen. Vielleicht, weil sie einen Fahrplan am Recherchieren sind, weil sie nochmal schauen wollen, wo fährt mein Zug, wo muss ich her. Und dann, das ist irgendwie menschlich, das ist nicht böse Wille. Das passiert einfach im Stress, vielleicht in einer gewissen Nervosität. Aber dann ist unsere Leitlinie blockiert und wir rasen dann mit unserem Stock in den Menschen hinein und das ist natürlich unglücklich. Also taktil-visuelle Leitlinien sind freizuhalten, kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Und ein anderer Punkt sind die sogenannten Vorrangsitze, wo, das ist eigentlich auch gesetzlich geregelt, dass es in jedem Zug 10% sogenannte Vorrangsitze gibt, die für Menschen mit einer Einschränkung vorbehalten sind. Und das passiert leider immer wieder, dass die nicht freigegeben werden, wenn man dann einsteigt, zum Beispiel mit einem weissen Stock oder für eine gehbehinderte Person mit einem Rollator oder an Krücken oder so, ist es einfach wichtig, dass der Weg zum Sitzplatz nicht weit ist. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass ich mit meiner Frau einsteige mit dem Rollstuhl und die Plätze, die sind wirklich ausgezeichnet. Da ist ein Rollstuhl abgebildet und es ist ein Piktogramm, man sieht das eigentlich. Und dann sitzt aber vielleicht jemand dort, vielleicht mit einem Kopfhörer auf dem Kopf, in seiner, ihrer eigenen Welt rein und ich bringe die Person nicht aus dieser Welt raus und die Person geht auch nicht weg und wir müssen mit dem Rollstuhl dann irgendwo im Zug stehen. Und das ist ein bisschen schwierig. Da würden wir uns vielleicht sogar wünschen, dass man die Vorrangsitze noch besser kennzeichnen von der Signaletik her, dass man vielleicht sogar mit den Polstern noch etwas machen könnte. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Wunsch an Transportunternehmungen, speziell an die SBB. Ob man das noch besser hervorheben könnte, sodass wir die schneller sehen, die Vorrangsitze, weil sie sind für uns Menschen mit Behinderung vorbehalten eigentlich. Aber dass es eben auch eine Signalwirkung hat, dass die anderen Reisenden sehen, da ist etwas Besonderes, den Platz muss ich frei machen, wenn jemand kommt, der eine Behinderung hat.
Du hast den Wunsch gehört, Esther.
Genau.
Du nimmst den mit.
Den haben wir bei uns auch schon als Wunsch platziert, bessere Kennzeichnung und auch, dass die Wege zu den Rollstuhlplätzen zum Beispiel freigehalten werden und nicht mit Gepäck verstopft. Weil was nützt mir, wenn ich autonom in meinen Zug reinkomme, ich habe noch meinen Platz und wenn ich raus will, komme ich nicht mehr raus, weil Gepäck vor meinem, in meinem Weg steht und, mhm. und vor meinem Ausgang steht.
Was ist dir noch ein wichtiges Anliegen sonst in diesem ganzen Thema?
Ja, ich glaube schon die Rücksichtnahme aufeinander im ÖV, dass man Mitmenschen sieht, insbesondere eben auch Reisende mit Behinderungen sieht, sei es unsichtbare oder sichtbare Behinderungen. Dass man im Zweifelsfall, wenn man das Gefühl hat, oh, die Person könnte Hilfe brauchen, vielleicht Hilfe aktiv anbietet und aber auch akzeptiert, wenn es ein Nein gibt. Und ein kleines Beispiel, manchmal steigt man aus, der Lift ist gerade vor mir, ist bequem und gebig, aber Menschen mit Behinderungen, Gehbehinderungen vor allem, oder auch Mütter, Väter mit Kinderwagen, die sind darauf angewiesen, dass sie den Lift nehmen können, sie können nicht auf die Rolltreppe und dass man die für die Personen frei gibt oder frei behaltet auch, die es brauchen und vielleicht stattdessen die Stegen nimmt, wenn man gut zu Fuß ist.
Also eigentlich ein kleiner Effort, den jeder beitragen kann, um das Leben von Leuten, die wirklich Einschränkungen haben, erleichtern. Ja, vielen herzlichen Dank, Roland. Danke, Esther, für eure Offenheit, für den Einblick, den ihr uns da verschafft habt. Ich finde es wirklich wichtiges Thema, das uns eben, wie gesagt, alle direkt oder indirekt betrifft. Sprich, am Ende des Tages geht es uns alle an. Danke vielmals, sind ihr heute da gewesen.
Merci.
Merci vielmals.
Danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Reinhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, liket und teilt. Damit sind wir bereits am Ende der ersten Staffel des SBB-Podcasts angekommen. In zwei Wochen geht es dann weiter mit der zweiten Staffel. Und dort schauen wir zum Beispiel hinter die Kulissen vom grössten Bahnhof der Schweiz, dem Zürich HB. Oder wir erfahren, wie ein Päckchen, das ihr im Onlineshop bestellt, via Schiene zu euch heimkommt. Die Produktion von diesem Podcast, das machen Milena Steiner und Anouk Ilg. Mitschaffen tut Anina Wittmer. Merci vielmals und bis bald.
Dieser Podcast endet hier. Wir bitten Sie, auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen.